Freut euch auf Klaus Eidenschenk und eine spannende Podcast-Folge über Narzissmus, wie er entsteht, wie wir ihn erkennen, wie man als Coach oder Psychotherapeut damit umgeht, warum die Narzissten in seinem Verständnis nicht zum Psychotherapeuten gehen und warum er von narzisstischen Nöten spricht, was dahinter steckt und wie man sie am besten löst.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Nehus und Timo Schlage.
Klaus Eidenschenk, herzlich willkommen bei Aktiv zugehört. Toll, dass es geklappt hat. Unsere Hörer und ich freuen uns riesig auf das Gespräch heute mit dir.
Ja, gerne.
Eben schon überlegt, wo wollen wir anfangen in der Zeit von einer Folge bei den ganzen spannenden Themen. Und ich denke, in der aktuellen Zeit wäre das Thema Narzissmus extrem spannend. Da gehörst du ja auch zu den Experten überhaupt. Und ich finde es auch schön, die Formulierung, die du getroffen hast. Also der eine sieht es ja als Persönlichkeitsstörung. Gunther spricht immer von Kompetenzen. Der würde jetzt sagen, narzisstische Kompetenz. Und du sprichst von narzisstischen Nöten. Wie würdest du denn eine narzisstische Not herleiten auf der einen Seite und wie würdest du daran als Coach oder Therapeut arbeiten?
Oh, das sind ja jetzt viele Fragen auf einmal oder sehr grundsätzliche jedenfalls. Schön. Na, vielleicht sehr grundsätzlich eine Ebene an mir persönlich ist, in dem Moment, wo man über Phänomene schreibt, eine Sprache wichtig, die möglichst wenig Bewertung und möglichst viel Beschreibung intus hat. Und die nicht von vornherein Unterscheidungen mit sich führt, die möglicherweise dem Phänomen nur zum Teil oder gar nicht gerecht werden. Ja? Und eine Unterscheidung im Kontext Psychologie, die halt viele, vor allem die wissenschaftliche universitäre Psychologie aus der Naturwissenschaft, sprich jetzt in dem Fall auch aus der Schulmedizin übernommen hatten, ist ja die Unterscheidung von gesund und krank. So, dass die Seele genauso gesund oder krank sein kann wie der Körper. Ja? Und das ist ja eine durchaus relevante Frage. Ist es überhaupt eine Titulierung, mit der man sich einen Gefallen tut? Weil dadurch, dass ich nun jemand als psychisch krank etikettiere, habe ich ja nichts gewonnen, außer dass in der Regel ich der Gesunde bin und der, den ich beobachte, der Kranke ist. Ja? Und das Nächste ist, dass diese Diagnosen, da gibt es ja viel Forschung auch dazu, einfach eine hohe Beliebigkeit haben. Also ich habe mal eine Studie, da hat man also ein und dieselben Leute zu 30 verschiedenen Psychiatern geschickt in Amerika im Hinblick darauf, dass die eine Borderline-Diagnose kriegen sollten. Und jeder, also die Bandbreite dessen, wie das dann beschrieben wurde unter ausgewiesenen Fachleuten, war einfach immens. Also der Laie denkt, okay, ist sozusagen der Therapeut oder gar der Psychiater oder ein Ding, muss nur irgendwie in sein Gebetbuch schauen und dann rausfinden sozusagen, was jemand hat, so wie Schnupfen oder Läuse. Ja. Und als Coach oder als Therapeut interessiert mich, dass ich Beschreibungen anfertige, die mir hilft, mit solchen Menschen gut in Kontakt zu kommen und Einfluss auf sie zu kriegen. Und wenn ich halt jemanden sehe, also wenn ich problematische Verhaltensweisen oder schwierige innerseelische Erlebensmuster, also wenn jemand Ängste hat oder viel Schamgefühle oder Schuld und so weiter und so fort, dann ist, wenn ich das verstehe als Ausdruck von Nöten, dann ist in der Regel schon mein Blickwinkel ein anderer, weil ich, wenn jemand in Not ist, automatisch sowas wie Empathie mobilisiere, versuche da ein Mitgefühl, ein Verstehen zu erzielen und so weiter. Und das Interessante ist, ich habe ja, wie gesagt, ein Buch geschrieben über Menschen in narzisstischen Nöten und dass viele, insbesondere Menschen, die da gelitten haben unter solchen Menschen, das dann sich darüber aufregen und sagen, das ist eine Bagatellisierung und wie kann man denn angesichts dessen, was die an Schaden anrichten und in toxischen Beziehungen an Leid verursachen, was stimmt, ja? Da darf man nicht von Nöten reden, sondern muss von narzisstischer Persönlichkeitsstörung irgendwie sprechen. Mhm. Und das finde ich halt problematisch, weil wenn es sozusagen gesunden und kranken Narzissmus gibt und ich da so eine Achse habe von links nach rechts, dann ist ja die Frage, wann kippt es von gesund auf
krank? Wo ist der eine Schritt, wo es ein Tropfen zu viel ist?
Ja. Genau, ganz genau so, Timo. Und das ist natürlich ziemlich schwierig, weil wenn es also gesunden und kranken Schnupfen gibt, ab wann wird der gesunde Schnupfen dann zum kranken Schnupfen? Und auch das dient wieder in der Regel dazu, dass jeder, der da drauf schaut, sich bei gesund einordnet und nicht bei krank.
Die Selbstwahrnehmung ist ja eh bei Leuten ganz verzerrt. Wenn man fragt, wer bezeichnet sich als einen guten Autofahrer, überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich,
richtig.
Hast du
8%,
das ist ein, die sich als gut sehen. Ja. Was ich aber schön finde, ist, wo du eben auch meintest, nicht diese harte Diagnose, so eine Verschreibung, Stempel auf die Stirn. Die Amerikaner sprechen ja auch von Disorder, also von einer Unordnung. Oder von etwas, wenn ich mir jetzt, du hast eben die Achse angesprochen, wenn ich jetzt in der Persönlichkeitstypologie unterwegs bin, wo ja auch viele Achsen dabei sind,
ja,
kann ich auch sagen, das ist der gesunde Bereich, da hat jede Achse, jede Typologie seine Vorteile und seine Stärken und irgendwann sind sie zu stark ausgeprägt und kippen dann ins Negative. Das ist aber die Wirkung nach außen und das Ganze kippt ja dadurch ins Negative, weil der Mensch eben in der Not, in Stress, in sonst irgendwelchen Funktionen ist.
Nee, das sehe ich anders. Oder jedenfalls mein Sprachgebrauch ist da ein anderer. Wahrscheinlich meinmal möglicherweise das Gleiche. Ich würde vollkommen abraten, in Quantität zu denken. Also ab wann ist etwas zu viel oder zu wenig? Weil das bestenfalls ein sekundärer Gesichtspunkt ist. Der für mich primäre und der viel hilfreicher ist, du hast mich ja gefragt, wie arbeitet man dann auch mit so Menschen, ist nicht, ist es zu viel oder zu wenig, also über- oder unterdosiert, sondern welche Funktion? Also wenn ich jetzt gewissermaßen Anerkennung von anderen möchte, dann kann Anerkennung gewissermaßen sich wünschen sein, dass es ein Begleiteffekt davon ist, dass ich meinem Einzigartigkeitsbedürfnis nachgehe. Und dann ist die Anerkennung eine Folge davon, dass ich mich mit dem, wie ich bin, zeige. Dann ist überhaupt kein Problem mit Quantität, sondern es geht um die Frage, wozu und nicht wie viel. Und wenn man sich zeigt und dann ein Riesenapplaus ist, dann ist es genauso gut, wie wenn nur zwei klatschen. Ich kriege in jedem Fall Anerkennung. Ja? So. Wenn das Streben nach Anerkennung dazu dient, Minderwertigkeitsgefühle oder eine innere Leere zu überdecken, zu covern, also gewissermaßen, ich weiß nicht, wer ich bin und darum wäre ich DAX-Vorstand, damit ich Macht habe und viele Menschen von mir abhängig sind oder sowas, dann ist gewissermaßen die Funktion dieses Strebens nach Anerkennung in sich und zwar in jeder Dosierung problematisch, weil es hilft, das eigentliche Problem, ich habe ein Selbstwahrnehmungsdefizit, aufrechtzuerhalten. Und darum finde ich, ich habe gerade heute noch mir so einen Test angeguckt, sozusagen so einen Narzissmus-Test, der jetzt online gestellt ist, von einem Professor, der da ausgiebig forscht drüber. Und dann geht es immer um die Quantität, also wie stark ist irgendein Item ausgebildet. Das ist halt eine Folge der naturwissenschaftlichen Psychologie, wo alles metrisiert werden muss, also gemessen werden muss, quantifiziert. Und dann kriege ich halt dieses Quantifizierungsproblem. Wenn man funktional denkt, wozu dient ein Verhalten, dann kann jedes Verhalten, egal welcher Art, ja, günstig und ungünstig sein. Je nachdem, ob es einem Bedürfnis dient oder der Vermeidung unangenehmer Selbstempfindungen.
Danke. Jetzt haben wir ja Quantität und Qualität angesprochen. Was ich auch spannend finde, du hast eben gesagt, der Narzisst könnte ein Ziel haben, die Einzigartigkeit zu behalten. Wenn ich jetzt an Riemann, Grundform der Angst, denke, wo er sagt, diese Einzigartigkeit, er dreht sich als Planet um sich selbst und eben nicht um die anderen und hat eben Angst, das zu verlieren. Da ist meine Frage nicht, siehst du das eher als eine Von-Weg-Bewegung? Also ich habe Angst, mich zu verlieren, weil ich mich zu sehr auf andere einlasse. Oder eher eine Hinzubewegung, nehmen wir dein Beispiel DAX-Vorstand. Ich möchte anerkannt werden, ich möchte vielleicht geliebt werden, ich möchte bekannt werden und habe irgendwann mal als Kind gelernt, das Ganze kriege ich nur, wenn ich Leistung bringe, wenn ich erfolgreich bin. Das heißt, ich arbeite hinzu einer Vision, das und das zu erreichen, um eben dann das zu bekommen, was ich mir eigentlich wünsche. Oder ist es beides in deinem Weltbild?
Weder noch, also in meinem Denken ist es weder noch, weil damit ich meinem Einzigartigkeitsbedürfnis, also ich möchte Anerkennung, ich möchte geliebt werden, waren ja gerade deine Formulierungen, ja, setzt ja voraus, dass ich ein Ich spüre in mir. Mhm. Wenn ich aber von klein auf gelernt habe, eine Rolle zu spielen, nämlich zum Beispiel der Prinz für meine Mama oder die Prinzessin für meinen Papa oder für beide Eltern oder irgendwie sowas, ist gewissermaßen die Wahrnehmung dieser Eigenart, also dieses Ichs, beeinträchtigt. Und wenn ich für eine Rolle Anerkennung kriege, bleibe ich als Ich vollkommen im Hungerstatus. Ah. Weil in dem Moment, wo ich mich mit der Rolle verwechsle, ja, passiert genau das, dass ich mir innerlich sagen muss, also ob ich das bewusst oder unbewusst tue, ist dann vollkommen egal, dass ich mir innerlich sagen muss, ich kriege diese Anerkennung nur, weil ich so reich, so berühmt, so schön, so einflussreich, so begehrenswert oder was auch immer bin. Also irgendein Sixpack habe oder ein Botox-verschönertes Gesicht und so weiter und so fort. Das hat aber mit Selbstwert von einem Selbst, weil das Selbst, gewissermaßen das Selbsterleben, ist ja etwas, was vollkommen unabhängig von Leistung ist. Also das, was mir niemand nehmen kann, auch wenn ich als Tetraplektiker, also nach einem schweren Autounfall, gelähmt im Bett liege und nichts mehr tun kann von dem, was mich bislang ausgemacht hat auf der Verhaltensebene, dann bin ich immer noch auf der Ebene des Selbst ein liebenswerter, anerkennungsfähiger Mensch als der, der ich bin. Und wenn also narzisstische Not, was damit zu tun hat, mit Ich-Verlust, mit einem mangelnden Gespür, was mich selbst ausmacht, weil ich gelernt habe, die Erwartungen anderer Menschen zu bedienen oder besonders attraktive Rollen auszufüllen, dann ist das Problem nicht ein mangelnder Selbstwert, was häufig in dieser Narzissmus-Diskussion ja behauptet wird, das ist, wenn ich ein Selbst habe, sondern das eigentliche Problem ist ein Selbstwahrnehmungsdefizit. Ich weiß nicht, also die eigentliche narzisstische Not ist, ich weiß nicht, wer ich bin und nicht, ob ich was wert bin. Weil die Frage, bin ich was wert, setzt ja voraus, dass ich weiß, wer ich bin. Und Menschen in narzisstischen Nöten haben in Teilen oder komplett keine Antwort, die auf der Wahrnehmung gründet, im Hinblick darauf, auf die Frage, wer bin ich? Also es ist ein Identitätsproblem und kein Selbstwertproblem.
Spannend. Also einmal für unsere Hörer der Hinweis, Selbstwert. Wir haben ja auch zwei Folgen mit Frauke Niehus, die über Selbstwert auch sehr spannend mit mir diskutiert, wer da noch tiefer reingehen möchte. Als Coach habe ich oft mit Klienten auch erarbeitet, eine Rollenklarheit zu haben, also auch zu kommunizieren. Ich als meine Rolle als Vater, meine Rolle als Coach, meine Rolle als Unternehmer. Ja. Und da habe ich natürlich auch andere Ausprägungen, wie ich da unterwegs bin. Wenn jetzt mein kleines Kind weinend auf dem Boden liegt, auf dem Arm nehmen und trösten möchte, versus wenn ich jetzt mit dem Steuerberater einen Finanzamttermin vorbereite, bin ich die gleiche Person, aber in einer anderen Rolle, wo ich andere Kompetenzen und Eigenschaften im Vordergrund drücke. Ja. Und was ich eben spannend fand, war, sagst du, der Narzisst versteckt sich hinter seinen Rollen, die er gut ausleben kann. Und dann ist die große Frage, wer ist er, wenn er nicht in einer Rolle ist? Wie würdest du ihn jetzt mit einem Menschen erarbeiten, was von ihm bleibt, wenn er gerade in keiner Rolle
ist? Also das wäre jetzt eine Möglichkeit sozusagen, dem auf die Schliche zu kommen, ob jemand in Not ist. Oft ist es ja auch ein Anlass, jedenfalls bei mir gewesen, für Coaching aufzusuchen, weil wenn eben Rollen wegfallen, also sprich jemand eine Position nicht gekriegt hat oder der Vorstandsvertrag nicht verlängert wurde,
in Rente geht oder
genau, plötzlich in Rente geht oder plötzlich keine Bühnenauftritte mehr hat, weil das neue Album nicht funktioniert, wenn man jetzt in den künstlerischen medialen Bereich geht oder keine neuen Aufträge für im Schauspielhaus kriegt als Schauspieler und so weiter und so fort. Also dann kommen ja viele in die Krise, genau aus dem Grund, weil wenn ich mich spüre, ja, also wenn die Rolle gewissermaßen der Anzug oder die Kleidung ist, dann gibt es ja dazu einen Körper, der bleibt, auch wenn die Kleidung wechselt oder gar ganz wegfällt. Und dann steht man von mir aus nackt irgendwie in der Gegend, aber der Körper bleibt ja. Der Körper bleibt ja. wenn ich meinen Körper nicht spüre, dann bleibt sozusagen, wenn ich nicht angezogen bin, nichts mehr. Also es gibt einen schönen Film irgendwie mit einem amerikanischen,
nicht besonders gespannt, guten, also wo Film jemand mit unangezogenen Menschen du jetzt empfiehlst.
Nee, wo jemand unsichtbar ist und gewissermaßen sich dadurch sichtbar macht, dass er einen Hut aufsetzt und eine Maske aufsetzt und einen Anzug, und in dem Moment ist er sichtbar. Und wenn er das auszieht, ist nichts mehr vorhanden. Und das ist eigentlich eine schöne Metapher für eine narzisstische Not. Drum kommen wir nochmal aus, zurückgreifend auf deine Frage eben, ja, mit der Einzigartigkeit, ja. Bedürfnisse sind immer paradox, die sind in sich in einem Spannungsfeld, weil Selbstwert beruht auf Einzigartigkeit und auf Zugehörigkeit. Und wenn ich ganz auf Zugehörigkeit setze, dann bleibt meine Einzigartigkeit auf der Strecke, dann wäre ich zur grauen Maus, die allen zustimmt in der Gruppe, in der ich bin, und umgekehrt, wenn ich mich ständig hervortue, wäre ich als Streber oder sonst irgendwie was exkludiert und gehöre gewissermaßen dann nicht mehr zur Gruppe mit dazu. Drum ist Leben von Bedürfnissen per se darauf angewiesen, dass ich Bedürfnisse gut frustrieren kann, weil ich muss, um dem einen Bedürfnis nachzugehen, ein anderes Bedürfnis frustrieren. Und wenn ich mich selber nicht spüre, ja, dann kann ich weder zugehörig sein noch einzigartig, sondern ich kann nur Zugehörigkeit spielen oder Einzigartigkeit spielen. Und dann suche ich mir, wenn ich das spiele und da irgendwie besonders ehrgeizig bin, halt immer neue, attraktivere, noch bessere, noch reichere, noch mächtigere Rollen. Ja, es gibt ja sehr prominente Beispiele in der Politik, wo man dann gewissermaßen Führer eines sehr großen Landes ist und aber gewissermaßen, wenn man den Friedensnobelpreis nicht kriegt, sich trotzdem immer noch als Micker fühlt.
Da, wenn ich eine kurze Anekdote erzählen darf, ich habe mal im ersten Modul der Coaching-Ausbildung gefragt, eine Teilnehmerin, ob man Selbstfürsorge auch als Coaching-Ziel definieren kann, als Klient, ob sowas geht. Und ich hatte dann lachend geantwortet habe und sagte, ja, das ist mir bei Donald Trump, hat es ja auch funktioniert. Und alle lachten und sie fragte dann, so gut kannst du Englisch. Also, aber da sind wir ja in dem, was du gerade formuliert hast, sind wir ja schon wieder auf einer Achse, wo wir sagen, ich kümmere mich nur um mich, ich kümmere mich nur um andere. Oder sagst, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, einem gesunden Mischverhältnis, was nicht genau 50-50 sein muss? Sagst aber...
Nein, also gewissermaßen, was günstig ist, ist, wenn ich regulationsfähig bin. Nicht die Balance, nicht die Mitte ist der Ort der Wahl, sondern wenn ich ganz auf Einzigartigkeit, ganz auf Zugehörigkeit setzen kann, ganz mich für den Moment mal wichtig nehmen oder mich vollkommen für den anderen. Nehmen wir sowas wie, ich habe pflegebedürftige Eltern oder einen Partner oder irgendwie sowas. Ja, dann ist es ein Ausdruck seelischer Gesundheit, mich für einen gewissen Zeitraum vollkommen selber in anderen Bedürfnissen zurücknehmen zu können. Also das heißt, ob ein Verhalten günstig oder ungünstig ist, liegt immer daran, bin ich frei, habe ich es gewählt, kann ich es regulieren, könnte es auch anders sein, ist es kontextgerecht und bin ich dabei
also
in Verbindung
quasi
mit anderen.
Also den Tanzbereich zu erweitern. Ich bin da und da, aber ich kann mich, wenn es jetzt die Eltern oder das Kind ist, was ich pflegen soll oder mich kümmern soll, kann ich mich in die Richtung bewegen. Wenn ich aber jetzt sage, ich nehme ja ab Montag, glaube ich, den Jakobsweg, ich nehme mal die Zeit jetzt komplett für mich, dann eben auch die andere Richtung eben zu nutzen, dann eben quasi diesen Tanzbereich für sich zu kennen. Oder zu erweitern.
Ja, genau. Also, weil jetzt bist du vom Selbstachtungsbedürfnis auf das Bindungsbedürfnis übergewechselt und Bindung besteht halt aus Nähe und Distanz. Ja, wenn ich Bindung mit Nähe verwechsel, wird es zum symbiotischen Korsett. Dann muss ich immer mit dem anderen beisammen sein und wenn der mal was alleine tun möchte oder ich, dann gibt es ein Problem. Genau. Umgekehrt, wenn ich in Distanz bin und mich dann vollkommen einsam fühle, bin ich auch nicht gut gebunden, weil gewissermaßen ich war erst gerade auf einer Woche auf einer Berghütte und habe da gelesen und geschrieben und so weiter. Und ich bin aber innerlich gebunden in Distanz, weil ich weiß, dass meine Frau noch da ist, wenn ich wieder heimkomme. Und ich kann die Distanz genießen, ohne ständig gewissermaßen bei ihr auf dem Schoß sitzen zu müssen. Oder da Ängste zu kriegen, dass dann jemand geht, wenn ich auf dem Jakobsweg bin, um jetzt dein Beispiel zu nehmen oder irgendwie sowas. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema und all diese Regulationsthemen, also zwischen Nähe und Distanz, zwischen Freiheit und Sicherheit und zwischen Einzigartigkeit und Zugehörigkeit, mich gut regulieren zu können, setzt Selbstregulation eben voraus. Und narzisstische Not, um jetzt wieder zu unserem Fokus zu kommen, orientiert sich nicht an Bedürfnissen, sondern an Konzepten, an einem Ideal. Also der Kern gewissermaßen der Notbewältigung von Menschen in solchen narzisstischen Nöten ist, dass sie nicht spüren, was sie brauchen, sondern versuchen, sich einem selbst gewählten oder aufoktroyierten Ideal zu unterwerfen. Ja, ich habe einen Freund, der ist Unternehmensberater, der hat gerade das Unternehmen gewechselt. Ja, von einem sehr auf Inhalte, auf gute Arbeit fokussierenden Unternehmensberatung, klassische Unternehmensberatung, hin zu so einer kleinen Beratungsboutique, lauter Seniorberater, die überhaupt nicht auf gute Beratung aus sind, sondern dass sie jedes Jahr 30% mehr Umsatz machen. Ja? Und dadurch in der Branche die Umsatz- oder Umsatzsteigerungskönige werden. Das hat mit einer Bedürfnisbefriedigung überhaupt nichts mehr zu tun, die Arbeit, sondern es wird gewissermaßen ein Konzept. Ich bin dann der geilste Berater, Entschuldigung das Wort, ja, wenn ich damit prahlen kann, gewissermaßen im Ranking der umsatzsteigernden Beratungsfirmen in diesem Jahr ganz oben zu sein und so weiter und so fort. Und von daher versammeln sich in so einer Firma auch fast nur Menschen in narzisstischen Nöten, weil der Drang, sozusagen ein Ideal zu bedienen zu müssen, also möglichst toll dazustehen und so weiter, ja, für jeden normalen Menschen Stress ist. Ja, weil ein Ideal per se nicht erreichbar ist. Es ist keine sinnvolle Orientierung im Leben, sich an Idealen zu orientieren.
Spannende Aussage.
Ein Ideal, einen Sollwert generiert, wo der Istwert ein Leben lang im Defizit ist. Also das heißt, man entscheidet sich für ein Leben, wo immer nach dem Spiel vor dem Spiel ist. Also gewissermaßen, ich habe eine Zielmarke erreicht, eine Hierarchieebene. Ich habe den ersten Porsche mir leisten können, mit dem ich durch die Gegend fahre. Und dann brauche ich irgendwann den zweiten und den dritten. Irgendwann die klimatisierte Tiefgarage und irgendwann wird aus dem Porsche der Bentley. Ja, aber es ist ein Fass ohne Boden. Weil es gibt immer noch Leute, die dann zwei klimatisierte Tiefgaragen haben, um jetzt mal so ein unter Männern eher übliches Gehabe zu nehmen. Und ich erspare es mir jetzt, sozusagen ein gendergerechtes weibliches Stereotyp dazu hier von mir zu geben. Sondern die Orientierung an einem Ideal ist per se gewissermaßen in aller Regel, es gibt Ausnahmen, aber in aller Regel Ausdruck einer narzisstischen Not.
Finde ich eine mega spannende Aussage. Ich bin jetzt gerade ambivalent, ob ich darauf direkt die Frage stelle oder die mir eben schon unter den Fingern brannte.
Hier kommt Werbung. Du möchtest nicht immer 2 Wochen warten, bis die nächste Podcast-Folge rauskommt. Am 30. Januar auf unserem Online-Kongress finden in 3 Zoom-Räumen parallel richtig spannende Vorträge und Live-Coaching statt von den renommiertesten Coaches Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Melde dich dafür an in dem Link in den Shownotes unter dem Podcast. Nimm kostenfrei teil am 30. Januar Dialog Zukunft bei InKonstellation.
Ich komme mal auf die von eben mit zurück. Da hast du gesagt, als wir bei der Zugehörigkeit und der Individualität gewesen sind, dass es die Leute, die das von sich aus machen und dann einen größeren Tanzbereich haben und sich aber wohlfühlen. Und dass es die gibt, die so tun, als ob die halt die Zugehörigkeit spielen oder die Individualität spielen. Wie kann ich denn wählen oder wie kann ich unterscheiden? Oder wenn ich feststelle, oh, jetzt habe ich dem Klaus zugehört und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich spiele es auch oft. Wenn ich das feststelle, wie kann ich denn dann vom ich spiele etwas zum ich kann es heilen und bin dann wirklich so, dass ich Freude an der Individualität und Freude an der Zugehörigkeit habe? Wie komme ich denn dahin?
Naja, das ist eine kurze Frage und letztlich eine relativ komplexe Antwort. Aber wenn man es jetzt mal kurz fasst, ist Also nehmen wir so ein einfaches Beispiel, also mit dem Spiegelungsbedürfnis nennen das ja die tiefen Psychologen oder Psychoanalytiker, der Kohut, ja. Also der, guck mal Mama, Papa freihändig, ja. Also ein Kind, ja? So. Also Einzigartigkeit, ich kann was, ja, ich kann freihändig fahren. Ja, wenn ein Kind sowas tut, dann kann man sehen, tut es gewissermaßen das freihändig fahren für Mama und Papa, um da Eindruck zu machen, oder ist es Ausdruck des Kompetenzgefühls und des Stolzes, der daraus erwächst? Ja, und es ist eigentlich nicht schwer. Man kann in jedem x-beliebigen Kindergarten sehen und man kann am Selbstausdruck, an der Mimik, an der Körperhaltung, am Atemmuster, am Glanz der Augen, an der Art, Blickkontakt aufzunehmen, an der Art, wie dann die Kinder reagieren, wenn man wegschaut oder nur kurz schaut und so weiter und so fort, sehen, macht das Kind, um mir zu zeigen, es ist mir als Beobachter zu zeigen, wie toll es ist, oder macht es das, weil es Freude und Spaß an dem hat, was es tut und das mit mir teilen möchte. Und das kann man an der Körperhaltung, an der Mimik, am Glanz in den Augen sehen. Das ist also kein kognitiver Akt, sondern etwas, was man wahrnehmen kann. Und was mit Kindern geht, geht eben mit erwachsenen Coaches ganz genauso. Es kommt jemand rein und sagt, Heinrich, ich habe den Vertrag gekriegt oder die neue Stelle oder irgendwie sowas. Ja? So. Und dann sage ich, und wie geht's Ihnen damit? Ja, es ist grandios, es ist super. Ja? Und so habe ich es vielleicht falsch nachgemacht. So. Und dann sage ich, aber Sie wirken irgendwie ziemlich angestrengt und ein Stück overdoing in Ihrem Selbstausdruck dabei. Freuen Sie sich wirklich oder sind Sie einfach nur erleichtert, dass es jetzt die Anstrengung, also gewissermaßen die Anstrengung, die vorher war, vom Tisch ist und so. Und dann kann man anfangen zu forschen. Also jedenfalls merkt man, ich es zum Beispiel sehr daran, wenn mir Coaches so begegnen, ob ich mich spontan selber mitfreue oder ob in mir sowas entsteht wie Langeweile.
Ja.
Oder ein Stück Neid oder ich versuche so das Haar in der Suppe zu finden, ja. Oder ich wäre müde oder denke mir, okay, können wir jetzt wieder was anderes reden. Und daran merkt man gewissermaßen, ob jemand einem Bedürfnis nachgegangen ist oder ob jemand Eindruck macht.
Da bin ich vollkommen bei dir, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, dass man merkt, woher die Motivation kommt. Also sehen wir dieses Beispiel, das Kind, was nur freihändig fährt, um von den Eltern gesehen, respektiert, gelobt zu werden. Und ja. Die Führungskraft, die nur den nächsten Schritt macht, um im Freundeskreis, in der Partnerschaft, sonst wo besser dazustehen, ja. Auf LinkedIn endlich sagen kann, yes, C-Level, endlich geschafft. Die Person ist dann da und sagt, lieber Einschenk, ich habe den Podcast gehört, Ihr Buch gelesen, schreibe gerne die Shownotes, auch den Buchtitel nochmal rein, wer es lesen möchte im Anschluss. Helfen Sie mir, wie komme ich da raus? Ich möchte die kindliche Naivität haben wie meine Schwester, die sich für sich gefreut hat und beim freiheitlich Fahrrad fahren und nicht so der das nur für die Eltern getan hat. Wie lernt der Mensch das? Wie können wir als Coaches, als Therapeuten den Menschen dahin bringen und begleiten?
Das Erste ist schon mal, dass ich mir anschauen würde, ob dieses Anliegen, mit dem derjenige oder diejenige kommt, jetzt nun beseelt ist von einem neuen Ideal, nämlich nicht narzisstisch zu sein.
Okay, wow.
Ja, was häufig der Fall ist. Weil wenn Leute äußerlich alles erreicht haben, kommen sie irgendwann in dieser psychologisch aufgeklärten Gesellschaft auf dem Trichter, dass das, naja, also jetzt Narzissmus ist ja ein bisschen so im Verruf geraten und man will ja auch nicht so sein wie Trump oder andere Prominente, denen das zugeschrieben wird. Ja, also gehe ich jetzt mal zum Coach und lass mir sozusagen diesen Leberfleck so von der Nase wegoperieren, damit man so. Das passiert relativ häufig, dass gewissermaßen die Selbstoptimierung, das Ausrichtung an einem Ideal von der äußeren auf die innere Ebene wechselt. Ja, das kann entweder wechseln, weil man auf der äußeren Ebene nicht so vorankommt und geht dann vom Führungskräfteseminar ins Yoga-Seminar oder in den Zen-Tempel und so macht dann Spiritual Bypassing. Ja, also und wird in irgendeiner Form dann Guru oder schließt sich einer solchen Bewegung irgendwie an. Ja, sowas gibt es ja auch. Also denkt man, man kann öffentliche Beispiele nehmen. Ja, also wie hieß er, der bei der Telekom Chef war und dann im Gefängnis gewissermaßen zu Jesus gefunden hat und dann Prediger wurde, gewissermaßen in den Talkshows, die Menschen gesagt hat, sie müssen also zum christlichen Glauben finden. Ja, das ist dann der Wechsel vom DAX-Vorstand zum Evangelikalen. Es ist dasselbe Muster, nur am anderen Spielfeld. Oder man glorifiziert Scheitern wie der Höller als Motivationstrainer, der dann einfach gesagt hat, er ist im Gefängnis gewesen und wegen Konkursverschleppung oder irgendwie sowas. Und dann richtet man sich wieder auf und wird also grandios der Beste, der je gescheitert ist. Ja? Und das ist auch eine Rolle. Ja? Also und die Rolle ist, ich darf mich nicht unterkriegen lassen, ich muss aus allem was lernen und so weiter. Aber deine Frage war ja, wie geht man da weiter mit um? Jetzt mal angenommen, da hat wirklich jemand Empfinden, dass er ein seelenlos gewordener Schauspieler seiner selbst geworden ist, also ein Rollenspieler. Dann sind wir bei der Frage, die du vorhin schon mal vor einer halben Stunde schon mal hier eingebracht hast, nämlich, was bleibt von mir, wenn ich mir alles wegdenke und alles wegfühle, was ich im Außen erreicht habe? Also was bleibt von den Alpen, wenn man sich die Berge wegdenkt? Ja? Und das ist in der Regel erstmal ein ziemlich Horror. Man kommt dann in der Regel eher in einen Horrorfilm als in einen Liebesfilm. Ja? Weil diese fehlende Selbstwahrnehmung für das, was mich wirklich ausmacht, ist etwas, das gehört sicher zum Unangenehmsten, was Menschen in ihrem Leben überhaupt empfinden können. Drum ist es erstmal nicht so wahrscheinlich, dass Menschen sich darauf einlassen, wenn sie nicht ein Gegenüber haben, der sagt, du bleib dabei. Ja? Weil jemand anzuschauen, also in Begegnung zu bleiben, und selber damit zu rechnen, dass der andere sich abwendet, weil er gewissermaßen ich unsichtbar bin oder nichts biete und nichts Schlaues daherzureden vermag und auch auf Fragen, was spüren Sie denn dabei und so weiter, keine Antwort finde in mir, ja, dann entsteht ja eine sehr, sehr spezielle Situation, dass man seelisch in eine Gefühlslage kommt, wo man sich so fühlt wie ein nackter Säugling, der eine frische Windel braucht. Also der überhaupt wenig tun kann, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und Beziehungsrahmen herzustellen, wo solche Formen des Miteinanders sich ereignen können. Das ist dann die Aufgabe im Coaching. Und es wird ja immer behauptet, dass man Menschen mit solchen narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, wie es ja dann klassifiziert wird, nicht helfen könne, weil die keine Krankheitseinsicht haben und zu viel sekundären Gewinn von ihrer Rollenspielerei und so weiter. Und das ist natürlich in einer gewissen Hinsicht, gibt es da viele Beispiele. Aber wenn die Menschen erstmal eine Ahnung davon haben, dass da jemand sein könnte, der ihre Not sieht, dann ist meine persönliche Erfahrung, dass dem Menschen sehr wohl zu helfen ist. Weil jetzt bin ich ja sowohl Psychotherapeut, also arbeite ich sowohl psychotherapeutisch wie als Coach seit 35 Jahren. Und die ausgeprägtesten Formen narzisstischer Not habe ich nicht als Psychotherapeut kennengelernt, sondern als Coach. Und darum müssen Coaches heutzutage eigentlich von dieser Not mehr verstehen als Psychotherapeuten oder mindestens genauso viel. Weil die Idee, dass ich solche Leute dann zum Therapeuten schicke, ja, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, die sagen nämlich Danke und gehen da nie hin, weil die Kränkung sozusagen sich als krank zu definieren dann viel zu groß ist. Wenn ich als Coach da genügend verstehe und das Menschen sind, die zwar erheblich beeinträchtigt sind, aber jetzt keine krankheitswertigen Störungen haben, die tatsächlich eine medizinische, also rechtliche Tätigkeit voraussetzen, also ein suizidal werden könnten oder zu Selbstverletzungen und so weiter und so fort, dann muss man als Coach jemanden woanders hinschicken. Das ist vollkommen unbenommen. Aber ansonsten kann ich ganz viel mich mit diesen Nöten auseinandersetzen, weil zu mir als Coach kommen die Menschen. Natürlich erstmal mit einem anderen Anliegen, also oft Selbstoptimierung und so weiter und so fort. Und das ist ja auch gar nichts Ehrenrühriges. Nur wenn jemand aus dem falschen Anliegen zu mir kommt, heißt es ja nicht, dass ich verpflichtet bin, richtig an dem falschen Anliegen zu arbeiten.
Klar, und das Thema hinter dem Thema gilt es ja eh rauszuarbeiten in einem Coaching. Und oft ist es ja ein,
so ist es,
was man gar nicht am Anfang direkt sehen kann.
So ist es.
Und konkret so ist es. Arbeiten, du hast gesagt, man soll sich dann wieder spüren können oder gehen soll sich spüren können. Wäre das eine von den Schritten? Was noch andere Schritte, die man als Coach einem Menschen mit narzisstischen Nöten dann helfen, unterstützen kann, wenn die Erkenntnis da ist?
Naja, das sich spüren ist ja gewissermaßen der Teil, der auf die Selbstwahrnehmung des Klienten geht. Und der andere, vielleicht sogar mindestens genauso wichtige, manchmal sogar noch wichtigere Teil ist ja, dass die Menschen lernen dürfen, was es heißt, einem anderen wirklich zu begegnen. Also Menschen in narzisstischen Nöten wissen in der Tiefe nicht, was Kontakt ist. Also Begegnung, wo man sich mit offener Seele und weitem Herzen und ohne Kontrolle und ohne vom anderen was rauszusaugen und ohne dem anderen was zu geben, damit der begeistert ist von mir. So eine Form von Miteinander. So eine Form von Miteinander zu generieren, weil der Druck, gewissermaßen etwas anliefern zu müssen und sei es nur eine Antwort geben zu können oder sprechen zu müssen im Kontakt, ist ja unglaublich groß. Das ist ja einer der Gründe, warum Menschen in solchen narzisstischen Nöten, jedenfalls dieser eher grandiosen Spielart, über die wir jetzt oder ich jetzt mehrheitlich gesprochen habe oder innerlich vor Augen hatte, die neigen ja dazu, andere Menschen zu instrumentalisieren. Darum wechseln sie dann häufig die Partner oder haben ständig Affären. Oder weil ja, wenn ich jemanden anderen nicht seelisch begegne, wird jeder Mensch über kurz oder lang langweilig. Also ich muss gewissermaßen immer wieder das Alte durch was Neues substituieren. Egal, ob es eine äußere Rolle ist, also noch mehr Karriere machen oder was auch immer, oder eben auf der Beziehungsebene noch mehr Freunde oder andere oder und so weiter und so fort. Das ist auch etwas, an was man feststellen kann, dass man in einer narzisstischen Not ist, dass über kurz oder lang einem alles langweilig wird. Ja, also es wird öde, es wird schal. Man hat es zwar und dann hat man irgendwann das südfranzösische Weingut, wo man dann 80 Flaschen Wein im Jahr als Hobby-Winzer produziert. Aber auch das wird dann irgendwie schal. Ja, solange man den Sinn oder durch äußere Bedeutung sucht und nicht durch inneres Erleben und durch Begegnen von anderen Menschen, wird es nichts. Und darum ist die eigentliche Kompetenz eines Coaches, der mit narzisstischen Nöten arbeiten kann, eine Beziehung zu einer Seele aufzubauen, die sich im anderen versteckt hat. Also gewissermaßen, ich muss den anderen an einer Stelle sympathisch finden, wo der sich noch selber gar nicht kennt, sage ich es jetzt mal so. Ja? Und dieses absichtslose, unverbrüchliche, ein unbedingtes Dasein, das ist etwas, was ich als Coach mir selber erarbeiten müssen oder was man braucht, was man selber kennen muss, weil sonst ist alle Liebesmühe und alle Interventionstechnik vollkommen für die Katz, das nutzt nichts. Also von daher kann man sich alle Interventionen tatsächlich sparen, wenn das nicht getragen ist von einer Zugewandtheit zu einem Potenzial, das die Menschen selber in sich noch gar nicht so spüren.
Wow, das klingt nach einer großen Reise, die jemand antritt als Klient oder eben auch als Coach, der ihn dann begleiten darf. Denn diese Seele, die den Körper des anderen verloren hat, zu finden und zu begegnen, ja, da entsteht dann wirkliches Wachstum. Und da bin ich auch so dankbar in unserer Profession, wie viele Menschen wir so intensiv, ehrlich auf Augenhöhe begegnen dürfen, was wir von denen lernen dürfen, auch von deren Weltmodellen und Anschauungen. Das ist für mich ganz besonders.
Ja, das sind oft unglaublich berührende Prozesse, weil Menschen tatsächlich wie in einem anderen Universum landen und einfach beglückt, also glücksfähig eigentlich werden. Ja? Also jemand in einer narzisstischen Not ist ja nicht in der Tiefe glücksfähig. Der verwechselt Vergnügen mit Genuss. Also die Menschen sind unheimlich geschickt, Vergnügungen zu inszenieren, ohne dass sie aber in der Tiefe dabei genährt werden. Mhm. Ja, die haben viele Freunde oder viele Bewunderer oder was auch immer, aber niemand, der, von dem sie sich in der Tiefe irgendwie gesehen fühlen, weil sie sehen sich ja selber nicht. Mhm.
Schönes Wort, genussfähig, das merke ich mir. Aber in der Tat macht es selig.
Ja, das ist was anderes als vergnügungsfähig.
Ja. Wow.
Und da kommen wir im Außen, also jetzt bleiben wir bei dieser grandiosen Variante von Narzissmus. Ja, da kommt man, das, was ich vorher mit dem Freihändig auf dem Fahrrad, ja, man kann sehen, ob jemand in einem teuren Cabrio sitzt, sozusagen, um andere zu beeindrucken, oder weil er gerne im Sommer frische Luft hat. Man kann das sehen. Da muss man nur sozusagen vorbeilaufen. Was ich persönlich manchmal schwierig finde, wenn ich irgendwie so privat unterwegs bin, weil mich dann die Not der Menschen einfach so anspringt. Ja. Das ist jetzt, wenn man dann selber in der Eisdiele sitzt und gewissermaßen dann solche Beobachtungen macht, manchmal wirklich also gar nicht so einfach hinzuschauen, weil man die Einsamkeit und die Isolation der Menschen so sehen kann.
Ja. Richtig, richtig spannend. Die eine Frage liegt mir noch auf den Lippen. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen würden, ohne Ideale, ohne Vision, ohne Unzufriedenheit, so wie es jetzt ist und den Willen, sich zu verändern, zu verbessern, wäre die Menschheit nicht da, wo sie ist. Jetzt kann man sicherlich sagen, politisch, wirtschaftlich wäre es auch gut, wenn wir nicht da sind, wo wir jetzt wären. Aber was jetzt
fort? Ja, das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für einerseits für ein Gerücht und andererseits eine Verwechslung gewissermaßen der Ebenen. Also zum Letzteren, dass wenn Menschen in solchen Nöten stecken, ja, und sie mit einer Idealorientierung ihr Leben führen, dass dann auf der Ebene der äußeren Ergebnisse etwas rauskommen kann, was eindrucksvoll ist, das ist ja vollkommen unbenommen. Also das heißt ja nicht, dass wenn man aus narzisstischer Not agiert, nicht seine Talente und Begabungen ausleben könnte. Überhaupt nicht. Man ist nur selber unglücklich dabei. Und dann ist man Nobelpreisträger und hat wirklich die Menschheit vorangebracht, aber man ist selber unglücklich dabei gewesen.
Ah, das meinst du.
Und ich könnte da... Ja, so. Und das andere ist, man braucht kein Ideal, um Höchstleistungen zu erbringen, sondern man braucht nur das Bedürfnis in sich, die Wahrnehmung eines Bedürfnisses, etwas in der Tiefe durchdringen zu wollen, etwas besonders genau so zu machen, dass es wirklich nun passt oder so. Und es kann Ausdruck eines Bedürfnisses sein, wirklich ganz genau die Welt zu gestalten, also Einzigartigkeit oder etwas so zu machen, dass es wirklich passt, Sicherheitsbedürfnis oder ich gehe meinem Freiheitsbedürfnis nach und wandere allein durch die Wüste Gobi oder in die Antarktis oder sonst irgendwie was. Also wiederum, welches Verhalten, Höchstleistung, welche Funktion das für den Betreffenden hat, ob das Ausdruck von einem Bedürfnis oder von einer Idealorientierung ist, das kann man und muss man sich anschauen. Und das, ein Freund von mir, der Therapeut ist, hat mal gesagt, Leute mit einem, also ging es gar nicht um Narzissmus, ja, also, aber nur so halb, Leute, die gegen Diktaturen in Revolution gehen, behandelt er nicht therapeutisch, weil wenn die durchtherapiert sind, sozusagen die Identität als Revolutionär, ja, der sich auflehnt gegenüber Autoritäten, gewissermaßen nicht mehr auf die Art und Weise ausleben würden. Da ist jetzt ein bisschen in dieser Anekdote was drin von dem, dass aus schlechten, ungünstigen innerpsychischen Lagen trotzdem was Gutes rauskommen kann. Ja. Geht es auch anders? Ja. Also, und wenn man die Wahl hat, ob man sozusagen auf der Basis von Selbstschädigung nun Nobelpreisträger wird oder auf der Basis von Selbstliebe, würde ich einfach sagen, nimm Selbstliebe.
Dann habe ich das, was ich eben falsch verstanden habe, jetzt so verstanden, wie es gemeint war und kann es auch komplett nachvollziehen.
Ja, und man muss sich klammern, das ist kein individuelles Problem, weil gesellschaftlich war früher der Erfolg des Erziehungsprozesses darin, dass die Kinder gehorsam waren. gehorcht haben, sich an die 10 Gebote gehalten haben, das gemacht haben, was der Capo gesagt hat, der Meister war, oder in der Fabrik gut funktioniert haben. Man musste sich gut Ja sagen können zu etwas, was andere vorgaben. Thomas Mann, Heinrich Mann, der Untertan und so weiter. Es gibt ja viele literarische, aus Mitte letzten Jahrhunderts noch, war Gehorsam sozusagen eine hohe Tugend.
Ja.
Ja, das ist
auch die Kinderbücher, die Brüder Grimm sich anschaut, ja? Sind ja genau so.
Ja, 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 Märchen genau. Und so. Ja, und dann ist es irgendwann gekippt, darum ist die Botschaft von irgendwelchen Geschichten Astrid Lindgren, sozusagen Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, was ein grandioser Satz ist. Niemand kann sich die Welt machen, ein Pferd hochheben. Ne? So, was den Wert dieses Buches, ich will das überhaupt nicht diskreditieren, ich will nur darauf aufmerksam machen, dass dort ganz andere Narrative eine Rolle spielen, nämlich werde die beste Version deiner selbst. Du musst was machen aus deinem Leben. Du sollst es mal besser haben. Du sollst nicht so enden wie ich. Und von daher ist gewissermaßen, wenn man auf Gehorsam setzt, ist das wichtigste Emotion Schuld. Ja, man muss Schuldgefühle entwickeln können, wenn man irgendetwas falsch gemacht hat. Wenn man ein Ideal vorhin präsentiert kriegt und man kann das Ideal nicht bedienen, dann fühlt man sich nicht schuldig, sondern man fühlt sich beschämt. Also sprich, Schuld geht ja immer auf Handlung, ich habe was falsch gemacht. Scham geht immer, ich bin nicht der, der ich sein sollte oder könnte. Also von daher sind wir in einer Gesellschaft gelandet, die von Schuld auf Scham umgestellt hat. Und weil Scham so ein extrem unangenehmes Gefühl ist, spalten sich auch die Wege im Umgang mit dieser Scham. Die einen sind, also so mega erfolgreich, dass sie Billionär werden und sich darin gefallen. Und die anderen, für die ist es vollkommen unerreichbar und werden dann erfolglose Narzissten und wählen dann Leute lieber, die so toll sind, wie sie nie werden sein können. Aber beide Seiten sind von Scham bevölkert oder beide Ausprägungen. Darum nochmal im Anschluss an deine Frage vorher. Also wenn man sich in irgendeiner Weise dabei ertappt, dass man immer wieder mit Schamgefühlen zu tun kriegt oder alles tut, um sie nicht zu kriegen, in einem Meeting und Cover-My-Ass-Aktionen macht oder eben einen Fehler verdeckt oder anderen die Fehler zuschustert und so weiter aus Scham. Also wenn man merkt gewissermaßen, man kriegt Zugang zur Scham, dann wäre der Punkt zu sagen, der Scham gehe ich nicht auf dem Weg, sondern aus dem Weg, sondern der gehe ich auf den Grund. Mhm. Also jeder, der sich schämt, sollte zum Coach gehen, der von narzisstischen Nöten was versteht.
Was für ein wunderbarer Abschlusssatz in dieser aus meiner Sicht mega spannenden Folge. Vielen, vielen Dank für die tiefen und intensiven Einblicke und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen mit dir. Lieber Klaus.
Alles klar. Danke dir für die schönen Fragen. Und für das Gespräch.